Das ist der Beginn einer vierteiligen Themenreihe über das Buch Jona, beziehungsweise den Propheten Jona. Und für alle, die sagen, Mensch, das ist ja interessant, das würde ich gern weiter vertiefen. Ich habe auch ein Dokument erstellt, wo man quasi so Impulse hat für die Kleingruppe oder für den Hauskreis, um das nochmal aufzugreifen mit mit ein paar Fragen, ein paar Anregungen, die auch auf dieser Predigt basieren. Also könnt ihr gerne unter der Videobeschreibung euch anschauen und dann gerne mit in den Hauskreis nehmen. Muss nicht jetzt sein, kann später sein, wie ihr das wollt. Unter den Top 10 der bekanntesten Geschichten der Bibel rangiert neben dem Turmbau zu Babel und der Arche Noah auch die von Jona und dem Fisch. Und auch wenn du mit der Bibel und Gott gar nicht viel am Hut haben solltest, wirst du diese Geschichte sehr wahrscheinlich kennen. Und wenn nicht, macht es auch nicht so viel, weil wir werden sie gleich ganz von Anfang an betrachten. Aber bevor wir das tun, möchte ich sie mal so vom Ende her, also das heißt vom Resultat her betrachten. Denn wenn man mal das Ergebnis der Geschichte von Jona anschaut, könnte man sagen, Jona war möglicherweise der erfolgreichste Prophet aller Zeiten. Das Ziel eines Propheten ist ja, dass die Menschen durch die Botschaft, die er im Namen Gottes weitergibt, mit Gott in Kontakt kommen. Und überall, wo Jona in den kurzen 4 Kapiteln, die seine Geschichte umfasst, auftritt, fangen die Menschen an, direkt mit Gott in Kontakt zu kommen. Und Jona selbst muss gar nicht viel sagen. Wenn man also mal Einsatz und Wirkung von Jona gegenüberstellt, dann ist die Bilanz einfach überwältigend. Hinzu kommt, dass Jona krasse Abenteuer erlebt. Er darf Zeuge von überwältigenden Wundern werden und er darf mit Gott selbst sprechen. Ein wirklich krasser Prophet. Zumindest auf einen ersten oberflächlichen Blick, denn wenn ich euch gleich den letzten Satz, den Jona in seiner Geschichte von sich gibt, vorlese, merkt ihr sofort, dass da was nicht stimmt. Denn Jonas letzter Satz in der Geschichte lautet: Ich möchte lieber tot sein als leben. Jetzt habe ich Spannung aufgebaut. Na, das wird eine gute Reihe. Und wenn du trotzdem ab diesem Punkt sagst, ach meine Güte, ich kenne das schon in- und auswendig, dann nimm doch wenigstens diesen einen Gedanken mit: Ob Gott in deinem Leben wirksam ist oder nicht, hängt nicht von deiner eigenen Einschätzung ab oder davon, wie du dich dabei fühlst. Aber fangen wir mal vorne an. Jona stammt aus Gat Hefer im nördlichen Teil Israels, er lebt zu einer Zeit, in der der König Jerobeam II. Regiert. Das ist so knapp 800 bis 750 vor Christus. Und obwohl das Volk Israel eigentlich das Volk ist, mit dem Gott in besonderer Weise in Verbindung steht, kümmert sich dieser König überhaupt nicht darum, was Gott eigentlich will. Und trotzdem ist dieser König innen- wie außenpolitisch sehr erfolgreich. Er darf sogar 41 Jahre lang regieren und Gott selbst lässt dem König durch Jona ausrichten, dass er, Jerobeam II., die Außengrenzen des Reiches wiederherstellen wird, nachdem er die Feinde zuvor in den Jahren davor immer wieder Landteile erobert hatten. Und tatsächlich geschieht das dann auch so. So viel als geschichtlicher Background. Und trotzdem ist das Volk Israel zu dieser Zeit stark umkämpft und von grausamen Feinden umgeben. Und die gefürchtetsten und grausamsten Feinde von allen zu dem Zeitpunkt, das sind die Assyrer, die von ihrer Hauptstadt Ninive im Nordosten aus operieren. Und Spoiler-Alarm, das ist tatsächlich das Volk, das ein paar Jahre später tatsächlich den gesamten nördlichen Teil Israels besiegen und in die Verbannung führen wird. Und an dieser Stelle beginnt der Bericht aus dem Buch des Propheten Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Gottes Wort ist nicht einfach nur Schall und Rauch, den man hören oder überhören kann und der dann verklungen ist. Nee, Gottes Wort geschieht. Es ist ein Ereignis. Es gibt ein Davor und es gibt ein Danach. Und das Danach ist nicht mehr wie das Davor, weil Gottes Wort alles verändert. Und in diesem Fall verändert es Jonas komplettes Leben. Der Auftrag, den er erhält, ist ein Auslandseinsatz. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei den ärgsten Feinden des eigenen Landes. Außerdem soll er nicht einfach den Wetterbericht verlesen, sondern er soll sagen, dass ihre Bosheit vor Gott gekommen ist. Interessante Formulierung, oder? Hast du gewusst, dass die Bosheit der Menschen vor Gott kommt? Die kommt da einfach so rein, vorbei an den ganzen Engeln, direkt mitten in die heilige Hütte rein. Da kommt die rein. Manchmal glauben wir ja, dass Gott so ein pedantischer Spürhund ist, ja, der den Menschen hinterher schnüffelt und dann anfängt zu kläffen, wenn die irgendwas Böses tun. Aber es ist eigentlich ganz anders. Wie der Qualm, wenn es irgendwo brennt, dringt die Bosheit der Menschen vor Gott. Oft ohne, dass die Menschen das wahrnehmen oder vielleicht auch wahrnehmen wollen. Und Gott schlägt Alarm. Und er schickt seine Propheten, um die Menschen zu warnen. Dass Gott Propheten in Israel einsetzt, war schon eigentlich immer so. Aber jetzt soll Jona zu den verhassten Assyrern gehen, um sie zu warnen. Wozu warnen, Gott? Das sind doch die Feinde. Mach die doch einfach platt. Who cares? Ich weiß nicht, ob Jona so gedacht hat oder ob er einfach keinen Bock hatte oder ob er Angst hatte vor diesen grausamen Assyrern. Auf jeden Fall lesen wir weiter. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Jona will also in den Westen fliehen. Genauer genommen nach Spanien. Weil, wie jeder weiß, Gott ist überall außer in Spanien. Keine Ahnung, wo Jona diese Idee her hatte. Was für eine komische Situation, oder? Ein Mann, der im Auftrag Gottes steht, will vor Gott fliehen. Vor dem allmächtigen Gott, der immer und überall da ist und der alles weiß. Na dann viel Erfolg, Jona. Viel Erfolg. Jonas Geschichte ist an so vielen Stellen zum Lachen. Aber Jonas Geschichte ist auch keine RTL-Produktion, die nur dazu dient, dass wir uns über diesen fahnenflüchtigen Propheten beömmeln. Wie oft habe ich keinen Bock auf das, was Gott eigentlich von mir will? Oder vielleicht liegt das Problem sogar noch viel tiefer, nämlich, dass ich gerade gar nicht genau weiß, was Gott eigentlich von mir will. Weißt du, was Gott gerade von dir will? Also jetzt außer mir zuzuhören in diesem Moment. Kümmert dich das noch? Ist das in dieser Zeit überhaupt noch eine Frage, die dich beschäftigt? Gott, was ist dein Wille? Einer ist auf jeden Fall schon mal Feuer und Flamme und das ist mein Sohn. Jawohl. Ich will dir damit kein schlechtes Gewissen machen. Ich habe mir diese Frage beim Lesen der Geschichte einfach selbst gestellt. Ich weiß, dass das in meinem Leben eigentlich eine ganz zentrale Frage ist. Aber gerade in dem letzten Jahr fiel es mir manchmal sehr schwer, diese Frage zu betrachten. Geschweige denn, sie in den Mittelpunkt zu stellen. Da hatte ich häufig von dem, was gerade um mich herum passiert, so die Schnauze voll, dass ich einfach nur noch abschalten wollte. Ich wollte dann auch nicht mit Gott reden. Ja, später vielleicht, aber jetzt nicht. Wie oft sind wir, genau wie Jona, in die falsche Richtung unterwegs? Aber im Gegensatz zu Jona merken wir es vielleicht nicht mal. Die Geschichte geht weiter. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Gott greift ein. Gott lässt Jona seinen Alleingang nicht durchgehen und das ist nicht ganz unproblematisch. Setzt Gott irgendwie unseren freien Willen einfach so einen Riegel vor, wenn es ihm nicht passt, was wir machen? Hier bei Jona scheint es zumindest der Fall zu sein, ja? Warum lässt er ihn nicht einfach laufen? Der kann sich doch einen anderen Propheten suchen. Und warum greift er an anderer Stelle nicht ein, wenn Menschen dabei sind, zum Teil noch schlimmere Sachen zu tun als Jona in dem Moment? Und das ist eine schwere Frage und ich habe darauf auch nicht richtig eine Antwort. Das Einzige, was ich habe, ist ein Ansatz. Ich glaube, dass Gott die Menschen, die eigentlich mit ihm unterwegs sind, nicht einfach so sich selbst überlässt. Gott wendet sich nicht einfach von uns ab und sagt, wenn ich dir egal bin, bist du mir auch egal. Ja, das kann wie in unserem Fall sprichwörtlich ein Donnerwetter bedeuten. Und das ist nicht schön. Aber ich glaube auch, tragischer als Gottes Eingreifen wäre immer seine Gleichgültigkeit. Na super, jetzt haben wir den Sturm da. Okay, Jona scheint davon erstmal völlig unbeeindruckt zu sein, denn er hat sich im Schiff schlafen gelegt. Keine Ahnung, wie der das fertig bringt, inmitten eines Sturms auf See zu schlafen, während die Matrosen um ihr Überleben kämpfen. Vielleicht hat er sich auch gedacht, was soll mir schon passieren? Ich bin ein Mann Gottes. Hey, der wird mich schon beschützen. Das klingt vielleicht albern, aber manchmal wiegen sich fromme Menschen mitten in ihrer Flucht vor Gott in der vermeintlichen Geborgenheit desselbigen. Vielleicht schläft Jona aber auch einfach deshalb, weil er einfach hundemüde ist. Vor Gott zu fliehen ist nämlich ganz schön anstrengend. Wer auf der Flucht vor seiner eigenen Kraftquelle ist, dem geht ganz schnell die Luft aus. Während also um das Schiff herum der Sturm wütet und im Schiff unser frommer Held schläft, passiert auf dem Schiff etwas sehr Bemerkenswertes. Ja, die Mannschaft kämpft ums Überleben. Sie haben riesige Angst, aber sie machen noch was. Sie fangen an zu beten. Nicht zu Gott, also nicht zu dem Gott der Bibel, sondern zu ihren Göttern. Aber sei es drum, sie beten. Und es ist immer alarmierend, wenn in stürmischen Zeiten Menschen, die Gott gar nicht kennen, anfangen zu beten, während die Frommen schlafen. Wie krass ist das denn? Menschen, die Gott nicht kennen, beten und arbeiten, ora et labora, ums Überleben. Und Jona liegt im Bauch des Schiffes und macht den Eindruck, als würde ihn das alles nichts angehen. Dabei geht es ihn nicht nur was an, nein, er ist sogar noch der Grund für den Sturm. Und dann muss er sogar noch von dem Kapitän, dessen Besatzung er gerade in Mitleidenschaft zieht, zum Gebet geweckt werden. Das ist krass! Ich hatte jetzt an der Stelle die Wahl, moralisch zu werden oder versuchen auch mal die letzte Zeit ein bisschen zu reflektieren. Und ich bin sehr dankbar, dass Christen gerade in den letzten Monaten an vielen Stellen von sich aus aufgestanden sind, intensiv zu beten und Gott in den Fokus zu stellen. Das ist großartig. Ich weiß nicht, ob du bereits involviert bist. Wenn nicht, möchte ich dich dazu ermutigen. Denn da geht noch mehr. Wir wollen deswegen auch heute nach der Predigt auch eine intensive Zeit der Fürbitte haben, wo wir eben auch alle Fürbitten zusammentragen und ja, damit vor Gott kommen wollen. Es wäre eine Schande, wenn wir Christen von denen, die Gott gar nicht kennen, daran erinnert werden müssten, dass wir im Gebet eine Verantwortung für unser Umfeld haben. Lasst uns da einen Schritt voraus sein. Schauen wir uns an, wie die Geschichte weitergeht. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Es hat alles nichts genutzt. Alles Beten und Arbeiten kann das Schiff nicht aus dem Sturm manövrieren. Und jetzt braucht man einen Schuldigen. Das ist typisch menschlich. Wenn man schon nicht aus der Krise rauskommt, ist es gut, wenigstens einen Schuldigen zu haben. Ich glaube ja, dass es für manche Krisen gar nicht unbedingt immer einen Schuldigen gibt. Und dann kann aus diesem Spiel ganz schnell so eine Schuldzuweisung und Unterstellung werden. Das kann ganz schnell ausarten. Aber in diesem Fall gibt es einen Schuldigen und das Los fällt tatsächlich auf Jona. Gott lässt also zu, dass Jona auffliegt. Zumindest, dass er jetzt in Erklärungsnot kommt. Denn jetzt will die Besatzung natürlich ganz genau wissen, mit wem sie da übers Meer schippern. Ja, Gott lässt es manchmal zu, beziehungsweise führt es sogar aktiv herbei, dass wir mit unserer Flucht vor ihm auffliegen. Das ist ein unangenehmer Gedanke. Das gebe ich zu. Keiner von uns will gerne vorgeführt werden. Und vielleicht denkst du auch gerade, oh, wenn das vorgeführt wäre, das wäre nicht gut. Und ich kann dich beruhigen, das ist auch nicht Gottes Ziel. Ich glaube, Gott bevorzugt das in Hinsicht auf unsere Fehler, sehr feinfühlig und persönlich zu agieren. Aber manchmal, wie in Jonas Fall, führt scheinbar kein Weg daran vorbei, dass Gott die Karten auf den Tisch legt, insbesondere, wenn wir nicht nur dabei sind, uns selbst von Gott zu entfernen, sondern dabei auch unsere Verantwortung für andere zu ignorieren. In dem Fall für die Niniviten und auch für die Besatzung des Schiffs. Aber Jona blickt das scheinbar immer noch nicht. Denn anstatt einzugestehen, dass er gerade auf der Flucht vor seinem Gott ist, stammelt er so eine Art Glaubensbekenntnis. Ironischerweise macht sein Verhalten dieses Glaubensbekenntnis sehr unglaubwürdig. Er sagt, er fürchtet Gott, lehnt sich aber gegen ihn auf. Er sagt, er glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat, meint aber, es sei möglich, sich in dieser Welt dann vor diesem Gott zu verstecken. Ich glaube, nichts kann unser Glaubensbekenntnis so unglaubwürdig machen wie unser eigenes Verhalten. Oder anders ausgedrückt, unser Verhalten spiegelt wider, ob wir das verstanden haben, was wir vorgeben, zu glauben. In diesem Fall ist Jonas Glaubensbekenntnis eher eine hohle Phrase, mit der er versucht, sein Geständnis zu umschiffen. Aber die Matrosen haben es schon längst geschnallt. Menschen, auch wenn sie Gott persönlich vielleicht noch gar nicht kennen, haben häufig ein feines Gespür dafür, ob wir es in unserem Glauben ehrlich meinen oder nicht. Da sprachen sie, also die Matrosen, zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Jonas Versteckspiel hat ein Ende. Vielleicht hat er jetzt erst realisiert: Mist, ich bin tatsächlich der Grund für das ganze Dilemma hier. Ich hab's verkackt. Und zwar richtig. Und deswegen antwortet er auf die Frage, was jetzt zu tun sei: Werft mich ins Meer, dann ist hier wieder Ruhe. Ich glaube tatsächlich, dass Jona davon ausgegangen ist: Ich muss jetzt sterben. Ich habe mich gegen Gott gestellt und das ist jetzt meine gerechte Strafe. Ich habe es nicht anders verdient. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Plötzlich bist du mit deinem eigenen Versagen konfrontiert. Du bist völlig desillusioniert über dich und es fällt dir schwer, dir im Spiegel wieder in die Augen zu gucken. Und auch hier ist es wieder zutiefst menschlich, dass wir dieses Bild, das wir von uns haben, auf Gott projizieren. Wenn ich schon so enttäuscht von mir bin, dann muss Gott doch auch von mir enttäuscht sein. Der ist doch noch viel heiliger. Und das Chaos um mich herum, das ich angerichtet habe, spricht doch Bände. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich wieder annimmt. Und was, wenn ich dir sage: Ja, das stimmt. Aber auch wenn du es nicht anders verdient hast, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich aufgibt. Deshalb. Wieder ist es total bemerkenswert, wie die Matrosen reagieren. Selbst nachdem Jona hier so seine Schuld quasi so eingesteht, stimmen sie seinem Vorschlag nicht zu. Sie wollen ihn nicht aufgeben. und über Bord werfen. Sie wollen nochmal alles versuchen, um ihn zu retten, um sich selbst natürlich auch. Und es berührt mich, mit welchem Feuereifer die dabei sind und ihn nicht aufgeben. Auch wenn sie es in diesem Fall leider trotzdem nicht schaffen, das Schiff wieder vor den Wind zu bringen. Dann lesen wir weiter. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Wenn die Geschichte nicht so bekannt wäre, dann wäre das ein super Cliffhanger. Und ich könnte es offen lassen, was jetzt mit Jona passiert, ja. Aber für alle, die es nicht wissen, Jona lebt noch. Ein paar letzte Gedanken zu diesen letzten Versen des Kapitels. Ja, Gott tut ein Wunder und stillt den Sturm in dem Moment, in dem die Seeleute Jona letztlich doch über Bord werfen. Aber ist euch kurz vorher was aufgefallen? Das erste Mal in der ganzen Geschichte wird Gott direkt angesprochen. Jemand spricht zu Gott und es ist nicht Jona, der das Wort an Gott richtet. Es sind die Seeleute. Und in ihrem ersten Gebet, das sie je an diesen Gott Jonas richten, bringen sie ihre Ehrfurcht vor dem Leben zum Ausdruck, ihre Ehrfurcht vor Gott selbst, befehlen ihr ganzes Tun in seine Hand. Und nachdem der Sturm verstummt ist, breitet sich noch eine viel größere Ehrfurcht unter ihnen aus. Menschen, die bis vor ein paar Minuten diesen Gott bestenfalls vom Hörensagen kannten, fangen auf einmal an, diesen Gott anzubeten. Und wie kam es dazu? Sie wurden unverhofft hineingezogen in die Geschichte eines Propheten, der vor Gott untertauchen wollte und der letztendlich ein bisschen mehr untertauchen musste, als ihm lieb war. Gott hat selbst Jonas Ego-Trip genutzt, um mit diesen Seeleuten in Kontakt zu kommen. Entschuldigt das Jonas Verhalten? Nein. Aber das wirft doch die Frage auf: Wenn schon das Fehlverhalten Jonas Segen bewirken muss, wie krass muss der Segen erst sein, wenn er tut, was Gott will? Und die Matrosen bringen es auf den Punkt: Du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und selbst unser Versagen kann ihn daran nicht hindern. Amen.